Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Herzlich willkommen bei den Energiewandern, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute mein Gast und ich glaube mittlerweile Stammgast ist der Dr. Paul Hünemörner, mein Kollege aus der Power-to-X-Abteilung, der die Sektorenkopplungsprojekte von unserer Firma betreut und weiterentwickelt. Herzlich willkommen, Paul.
Moin, Micha.
Wir wollen ja heute so ein bisschen über Power-to-X sprechen und vielleicht kannst du am Anfang mal erläutern, was heißt das eigentlich? Wofür ist dieses Schlagwort? Wofür steht das?
Ja, Power-to-X ist ursprünglich eigentlich geboren aus der Idee, dass wir ja in den erneuerbaren Energien einen dynamischen Stromverlauf haben. Das heißt, manchmal produzieren wir Strom, gerade wenn Sonne da ist, wenn Winter ist. Wenn das fehlt, produzieren wir keinen Strom. Und gerade zu Zeiten wie zum Beispiel zur Mittagszeit produzieren wir meistens zu viel Solarstrom. Und Power-to-X sollte ursprünglich dort helfen, diesen Überstrom abzubauen, das heißt zu nutzen, zum Beispiel für Wärme, also das X kann für Wärme stehen, aber auch zur Produktion von Energieträgern wie zum Beispiel Wasserstoff. Und mittlerweile ist aus dieser sehr akademischen Idee eigentlich ein ganzes Konzept geworden. Wie können wir erneuerbaren Strom möglichst effizient auch vor Ort nutzen?
Ja, jetzt ist es so, dass du bei uns in einem der komplexesten Bereiche überhaupt arbeitest und auch in dem komplexesten Bereich der Energiewelt überhaupt. Du hast ja gerade schon dargestellt, dass dieses X in Power-to-X für ziemlich viele Darreichungsformen von Energie stehen kann. Wenn du beim Abendessen deinen Freunden erklärst, was du überhaupt machst, wie klingt das?
Nun, kleine Anekdote dazu. Also als Chemiker bin ich Kummer gewöhnt. Das, was ich normalerweise beim Abendessen erkläre, ist meistens sehr viel komplizierter. Das ist bei Power-to-X nicht der Fall. Das ist wirklich zu erklären, dass wir erneuerbaren Strom nutzen wollen oder generell als Konzept erneuerbaren Strom nutzen wollen, um die Elektrifizierung von Sektoren voranzutreiben. Das klingt jetzt schon wieder sehr akademisch. Was ich damit eigentlich meine, ist, dass man zum Beispiel fossile Energieträger ersetzt. Das kann eine Batterie in einem Auto sein. Das kann aber auch zum Beispiel ein anderes Mittel sein, um einen Tank zu befüllen. Es ist letztendlich wirklich ein ganzheitliches Konzept aufzustellen, um Strom zu nutzen und die Defossilisierung oder Dekarbonisierung voranzutreiben.
Und wie sieht dein Tagesgeschäft konkret aus? Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, weil wir ja auch eng zusammenarbeiten, dass du dich manchmal so ein bisschen lost und alleine fühlst bei uns in der Firma, weil alle anderen an den erneuerbaren Erzeugungsanlagen arbeiten und du in einem ja noch völlig unregulierten Markt, das ist ja quasi alles Neuland, arbeitest. Wie gehst du daran?
Das ist eine spannende Frage und auch da hilft irgendwie wieder die Wissenschaft, ne? Sich selber zu strukturieren und zu gucken, wie gehe ich dort voran. Wenn ich so ein Power-to-X-Projekt mir angucke, dann sind da verschiedene Faktoren, die ich dort wirklich betrachten muss. Das sind zum einen natürlich regulatorische Ansätze, das heißt zu gucken, wie ist die Gesetzeslage für die Lösung, die wir machen wollen, aber auch natürlich wirtschaftliche Faktoren oder hinsichtlich der Stakeholder, die wir vor Ort haben. Das heißt, was können wir vor Ort überhaupt machen? Ist es nur Wasserstoff? Ist es nur Methanol? Ist es nun zum Beispiel Wärme oder auch andere Projekte, wie zum Beispiel Batterien? Und das bedeutet, am Anfang von so einem Projekt oder gerade im Tagesgeschäft ist es sehr viel Recherche. Zu gucken, was haben wir vor Ort? Was können wir dort an Technologien nutzen? Wie weit sind die Technologien entwickelt? Was machen unsere Mitbewerber? Na, wir sind ja natürlich nicht die Einzigen dort am Markt. Und wie weit können wir damit gehen? Das heißt, was gibt der Gesetzgeber vor? Und ich würde sagen, das nimmt so ungefähr die Hälfte meines Tages ein. Und die andere Hälfte besteht tatsächlich konkret in der Projektierung. Das heißt, zu gucken, ein Konzept aufzustellen, welche Energien haben wir dort vor Ort? Na, die Kollegen, die meisten Kollegen, die dort die erneuerbaren Energien machen. Wie kann ich die Energien nutzen? Wie viel haben wir davon? Und was können wir dort vor Ort machen? Ist es nur Wasserstoff, Wärme oder Methanol?
Genau, was die Kollegen ja noch nicht wissen, ist, dass der Strommarkt immer komplizierter wird und auch wirtschaftlich immer komplizierter und du quasi deren Ausweg bist mit deinen Projekten. Ne? Jetzt
weiß ich ja auch, dass du quasi zwei Lieblingsprojekte bei uns hast, wo die Realisierungswahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Das ist ja zum einen das Projekt im Pommern-Dreieck und zum anderen das Projekt Wien Detmalsdorf. Mhm. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, was ist die Besonderheit beim Projekt Pommern-Dreieck? Worum geht's da? Was planen wir da?
Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin ja auch hier in MV groß geworden und habe mein Leben hier verbracht. Und für mich ist das immer so ein persönliches Anliegen, hier auch vor Ort etwas voranzubringen, die Wirtschaft voranzutreiben und auch coole Projekte zu machen. Und da sind gerade Pommern-Dreieck und Green Detmalsdorf, die hier auch in MV sind, Vorzeigebeispiele dafür. Im Pommern-Dreieck ist der ursprüngliche Plan gewesen, beziehungsweise ist immer noch der Plan, tatsächlich ein Konzept aufzubauen, in dem wir erneuerbare Energien produzieren, dort entlang der Autobahn oder Bundesstraße mit Freiflächenphotovoltaik und den Strom dann dort zu nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Der Wasserstoff soll dann einerseits genutzt werden, um den Nahverkehr dort auszurüsten, gerade vom Verkehrsverbund Vorpommern-Rügen. Die wollen sich nämlich Wasserstoffbusse anschaffen. Und auch in das nahegelegene Wasserstoffkernnetz, also das große Verteilnetz deutschlandweit, mit dem Wasserstoff transportiert werden soll, dort drin einzuspeisen. Und man hätte letztendlich dort vor Ort nicht nur die Möglichkeit, Wasserstoff für die Mobilität zu nutzen, sondern auch tatsächlich das Pommern-Dreieck, so heißt das Großgewerbegebiet nahe Grimm, auszubauen zu einem grünen Gewerbegebiet. Das heißt, mit grünem Strom zu versorgen, grüner Wärme und grünem Wasserstoff. Und damit halt auch neue Industrien anzulocken, die das denn vor Ort nutzen können.
Grüne Wärme ist ein tolles Stichwort. Gibt es da auch die Möglichkeit, vielleicht die Kommunen vor Ort, nämlich die Gemeinde Süderholz und die Stadt Grimm, mit grüner Wärme zu versorgen im Fernwärmenetz?
Mhm. Wir haben da am Elektrolyseur natürlich einen gewissen Energieverlust, in Anführungszeichen. Ein Teil des elektrischen Stroms, den wir nutzen, um Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff, wird halt in Wärme umgewandelt. Und diese Wärme können wir dann nutzen, um letztendlich das ins Fernwärmenetz umzuleiten. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Kohlekraftwerk zum Beispiel. Die Wärme muss vom Temperaturniveau angehoben werden. Da kann man zum Beispiel Wärmepumpen für nutzen. Aber es bietet halt die Möglichkeit, wie der Name Sektorenkopplung schon sagt, alle Sektoren zu bedienen mit erneuerbaren Energien. Strom, Wärme und dann halt auch Mobilität.
Hätte das Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort?
Dadurch, dass es Abwärme ist, die nebenbei produziert wird, ist es natürlich auch ein stetiger Strom, der dort günstig zur Verfügung steht und natürlich auch sehr nachhaltig zur Verfügung steht. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, auf Kohle, die wir importieren müssen, sondern nur auf den Strom, den wir für die Elektrolyse verwenden. Und die Bürger könnten letztendlich günstige und nachhaltige Wärme beziehen.
Ja, das klingt toll. Beim Projekt Green Detmalsdorf, da gehen wir ja noch einen Schritt weiter. Da erzeugen wir ja nicht nur Wasserstoff, um Direktmobilität zu erzeugen, sondern da ist ja wirklich, ich glaube, auch dein großes Ziel, ne, irgendwann mal eine Methanolerzeugungsanlage in Mecklenburg-Vorpommern zu errichten. Kannst du uns das Grundkonzept von Green Detmalsdorf in 5 kurzen Sätzen schildern?
Mhm. Green Detmalsdorf ist ja letztendlich das Gedankenexperiment oder das Konzept des Bürgermeisters Stefan Schmidt dort vor Ort, der sich gedacht hat, Mensch, ich möchte was in meiner Gemeinde erreichen und ich möchte dort vor Ort, da steht eine Destillerie, umbauen darauf, dass sie zukunftsfähig ist. Und Green Detmalsdorf beinhaltet letztendlich auch wieder erneuerbare Energien. Das sind Hybridflächen, wo Photovoltaik und Windenergie auf derselben Fläche errichtet wird. Die energetische Umstellung der Destillerie vor Ort von fossilen Energieträgern auf eine nachhaltige Biokohle und die Nutzung des anfallenden CO2s, das können wir nämlich als biogen zertifizieren, zur Herstellung von Methanol oder in dem Fall insbesondere grünen Methanol. Und das Ganze soll insbesondere noch weiter kombiniert werden vor Ort mit der Nutzung des Stroms für Bürgerstromtarife, aber auch eine Auskopplung der Wärme aus der Destillerie für die Bürger. Das heißt, wir hätten in Detmalsdorf ein Leuchtturmprojekt als eine Insel, in der sich die Gemeinde selber versorgt mit Strom und Wärme.
Okay, du als Chemiker bist ja nicht nur Kummer gewohnt, sondern du kannst uns wahrscheinlich auch erklären, wie kommt denn aus dem Prozess der Brennerei grünes CO2?
Mhm. In der Brennerei selber wird der Alkohol halt vom Grundstoff, vom Rohstoff selber hergestellt. Dafür bezieht sie lokal Getreide von den Bauern rundherum. Und das Getreide wird vergoren, um dort entsprechend Alkohol herzustellen. Trinkalkohol insbesondere. Und diese Gärreste, die daraus entstehen, Getreideschlempe genannt, das ist ein Abfallprodukt, der momentan hauptsächlich noch an Viehbetriebe verfüttert wird oder halt einfach dem Wasser entzogen wird und dann ja kompostiert wird. Und das stellt an sich natürlich keine gute Abfallverwertung dar, weil man keinen Wertgewinn mehr daraus hat. Das biogene CO2, was man daraus gewinnen kann, entsteht jetzt letztendlich, indem man die Getreideschlämpe verarbeitet mit einem neuartigen Prozess, der auch dort in Detmersdorf entworfen wurde, der hydrothermalen Karbonisierung, zu einer Biokohle umwandelt und diese Biokohle dann verbrennt. So hat man letztendlich die Reste aus der Destillerie, die ja natürlichen Ursprungs sind, und die dann verbrennt und das CO2 dabei wieder gewinnt.
Die haben also klimaneutrale Kohle entwickelt?
Die haben klimaneutrale Kohle entwickelt. Tatsächlich als Verfahren selber existiert das schon 100 Jahre, wenn nicht sogar länger. Nur die haben einen Weg gefunden, dieses Verfahren auch wirklich energieeffizient darzustellen. Weil man muss sich dabei vorstellen, diese Getreidereste oder diese Gärreste, das sind zu 80% Wasser, 20% Trockenmasse. Und das Ganze zu Kohle umzuwandeln würde bedeuten, dass wir 80% Wasser kochen müssen und den Rest dann in Kohle umwandeln müssen. Energetisch nicht so wirklich sinnvoll. Und die haben das Verfahren so modifiziert, dass sie es halt energetisch sinnvoll darstellen können und dabei nicht nur die Kohle gewinnen, sondern auch einen hochwertigen NPK-Flüssigdünger, den die dann dort rauskriegen und der wieder auf den Acker ausgebracht werden könnte.
Klingt für mich nach einem hochspannenden Job, den du da hast, weil du dich eben mit ziemlich vielen komplexen Themen auseinandersetzen musst. Und die ganzen Rahmenbedingungen für diese Power-to-X-Verfahren, die sind ja ständig im Wandel und noch nicht so richtig, teilweise gesetzlich noch nicht richtig ausformuliert. Welche Rahmenbedingungen bräuchte man denn aus deiner Sicht, um dieses Thema Power-to-X richtig ans Laufen zu kriegen?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Sektoren, die wir betrachten. Einerseits haben wir die Wärme, die ist relativ gut reguliert. Da braucht es meiner Meinung nach nicht wirklich Bedarf momentan. Wo wir aber definitiv Änderungen sehen müssen und auch Änderungen gesehen haben in den letzten Jahren, ist im Bereich Wasserstoff und Methanol. Wasserstoff haben wir bereits durch die EU-Regularien. Man gucke insbesondere auf die Renewable Energy Directive 3. Die sogenannten RFNBO, also Renewable Fuels of Non-Biological Origin, zertifizierten Kraftstoffe. Da zählt unter anderem noch Wasserstoff raus, der aus der Elektrolyse gewonnen wird. Das Problem dabei ist, dass dieser Rahmen, der durch die EU gesetzt wurde, relativ streng ist, relativ rigide. Und dadurch Projekte sehr schnell unwirtschaftlich werden, weil sie zum Beispiel in einer sehr engen Zeitspanne realisiert werden müssen oder darauf angewiesen sind, nur Strom aus dem Netz zu beziehen, wenn er auch hundertprozentig grün ist. Und es macht viele Wasserstoffprojekte einfach nicht realisierbar in einem Zeitrahmen. Da müsste es halt Lockerungen geben, die dann sagen, wir nutzen vielleicht auch Strom aus dem Netz, solange er übermäßig grün ist, können wir immer noch grünen Wasserstoff produzieren, zum Beispiel. Gleichzeitig haben wir dort auch noch andere Regularien, die nicht EU-weit sind, sondern zum Beispiel deutschlandweit. Wenn wir auf das Methanol gucken, haben wir immer noch keinen vernünftigen Rahmen für die Nutzung von CO2. Das bedeutet also, dass CO2, was jetzt aus der Destillerie emittiert wird, darauf müssten wir Zertifikate im EU-Zertifikatshandelssystem zahlen. Und selbst wenn wir es nutzen und somit vermeiden, de facto, müssten wir immer noch solche Zertifikate zahlen. Das CO2 geht immer noch als emittiert. Unser Ziel ist aber natürlich, das CO2 zu binden langfristig, sodass es nicht so schnell in die Atmosphäre emittiert wird.
Also ich muss für grünes CO2 trotzdem Zertifikate erwägen? Ist das nicht ziemlicher Unsinn?
Ja, ist es. Also wir diskutieren in Deutschland ja leider immer noch über die Debatte CCS, das heißt also Carbon Capture and Storage, das heißt also Kohlenstoffdioxid auffangen und lagern, und Carbon Capture and Usage, CCU, das heißt also CO2 zu nutzen. Der Plan ist momentan, dass man insbesondere Großverbraucher, Stahlwerke oder Glashütten, dass die CO2 auffangen, verpressen und mit dem Zug an die Nordsee fahren, wo es dann in ein Schiff geladen wird und irgendwo in der Nordsee verpresst wird. Meiner Meinung nach ist das energetisch totaler Humbug. Wir könnten das CO2 auch auffangen, nutzen und dann halt zu Rohstoffen verarbeiten. Und der gesetzliche Rahmen in Deutschland ist halt noch nicht mal so weit, dass diese CCS-Lösung, das heißt also das Auffangen, Verpressen und Wegschiffen, wirklich zu genehmigen ist. Das heißt, alle CO2-Großemittenten, wie zum Beispiel Stahlwerke, gucken gerade, wie können wir unsere Prozesse nachhaltig gestalten.
Ist es wirklich so, dass ich, wenn ich CO2 aus der Luft auffange, das verwenden darf? Und wenn ich das auf einem, sag mal, 50 Meter weiter befindlichen Abgasstrom gewinne, es dafür keine vernünftigen Regeln gibt und ich im Zweifel dafür Zertifikate erwerben muss?
Ja, das ist korrekt. Also wenn wir beim Beispiel der Stahlhütte bleiben, dann verwenden die ja meistens Kohlenstoff für die Direktreduktionsanlagen, um ihren Eisenschwamm herzustellen. Oder zum Beispiel Erdgas, um ihre Brenner zu betreiben. Und das CO2, was dort bei ausgestoßen wird, wäre dann natürlich fossil. Der Gesetzesrahmen, der das vorgibt, das CO2 aus diesen Prozessen nicht zu nutzen, sondern die umzustellen auf zum Beispiel Wasserstoff, soll letztendlich verhindern, dass weiter fossile Brennstoffe gangbar sind. Das heißt also, es soll letztendlich ein Anreiz dazu sein, die Umstellung zu ermöglichen, indem ich nicht weiter einfach CO2 aus fossilen Prozessen auffange und weiter nutze, sondern wirklich das Ganze irgendwie umstelle. CO2 aus der Luft zu nehmen, ist ja meiner Meinung nach auch als Chemiker eine sehr tolle Idee und ich würde das super gerne machen. Es ist aber mit den derzeitigen Technologien einfach unwirtschaftlich. Und das heißt, das limitiert uns in unserem Handeln und für unsere Projekte auf diese biogenen Ressourcen. Das heißt, wo wirklich Biomasse verbrannt wird oder zum Beispiel, wo Fermentationsprozesse stattfinden, wo CO2 anfällt. Und alle anderen Ressourcen sind für die Herstellung von grünem Methanol nicht zulässig.
Also ist dein persönlicher Appell an die EU, möglichst schnell eine Klassifikation für die Nutzung von CO2 zu erlassen, dann wird dein Job einfacher?
Unter anderem. Gerade, also im EU-Rahmen existiert das ja bereits grob, aber im nationalen Rahmen, das heißt also deutschlandweit, existiert das noch gar nicht. Und dort eine Lösung zu finden, wie man diesen Prozess zertifizieren kann und auch Unklarheiten zu beseitigen. Was ist grünes Methanol wirklich? Welche Prozesse muss ich dafür antreten, damit ich es als grün zertifizieren kann? Und was beinhaltet das Ganze? Das heißt also, muss der gesamte Prozess mit Grünstrom betrieben werden? Müssen bestimmte Teile nur mit Grünstrom betrieben werden, so wie zum Beispiel die Elektrolyse? Oder was gehört noch dazu? Und das ist momentan noch sehr unklar.
Jetzt bin ich ja eher ein Laie in dem Bereich, aber ich glaube, unsere Chancen, dass wir zeitnah eine vernünftige Regelung in Deutschland haben, sind mit der neuen Regierung jetzt nicht unbedingt substanziell gestiegen. Wie blickst du darauf? Und wenn, was würdest du dir wünschen? In welchem Zeitrahmen so eine Regelung jetzt endlich kommen müssen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich stimme denen erstmal zu, dass das gerade etwas schwierig aussieht. Aber ich vermute eher, dass das ein Prozess ist, der auch realisiert werden muss, auf kurz oder lang. Weil wenn wir uns das geopolitisch angucken, die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen ist auf zweierlei Maß kritisch. Einerseits machen wir uns dort abhängig von Staaten, die nicht unbedingt einvernehmlich sind mit unserer demokratischen Lebensweise. Andererseits sind fossile Ressourcen nun mal endlich. Auch wenn das jetzt wieder vergessen wird, irgendwann werden wir kein Gas mehr haben, keine Kohle mehr haben. Und meiner Meinung nach zeugt es dann von Kurzsichtigkeit, das nicht zu betrachten. Aber andererseits muss ich auch sagen, es folgen viele Anreize durch die Industrie, durch die Umweltverbände, solche Sachen zu beschleunigen. Und man hat schon erste Signale gehört aus der Bundesregierung mit der Erneuerung des Energiewirtschaftsgesetzes und mit der Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes, diese Technologien weiter voranzutreiben. Also ich schätze, es wird nicht ganz so schnell gehen wie unter der Ampelregierung, aber ich vermute doch, dass dort einige Revolutionen kommen werden oder zumindest erste Anreize für diese Technologien. Also in den nächsten 2 bis 3 Jahren, denke ich, können wir da definitiv mit was rechnen.
Das klingt ja erstmal ganz gut für unsere Zukunft. Jetzt sind wir hier bei unserem Podcast und wir haben uns überlegt, dass wir neue Kategorien einführen. Und zum Abschluss stelle ich jetzt immer 3 Fragen. Mhm. Und als erstes möchte ich dich fragen, wenn du dir was wünschen dürftest, was sollte bei East Energy sofort anders laufen, damit PTX aus deiner Sicht den Stellenwert bekommt, den es verdient?
Was sollte da anders laufen? Naja, ich glaube, das größte Problem, was wir momentan haben, ist wirklich diese gesamte Wertschöpfungskette von A nach B darzustellen und dort halt an allen Enden die beteiligten Stakeholder zusammenzukriegen. Das heißt, im Bereich PTX sind das insbesondere die Abnehmer. Die Erzeugung, den Bau, die Projektierung, das machen wir alles selber. Aber was uns fehlt in diesem Projekt, ist der Abnehmer. Und ich glaube, da können wir als East Energy noch mehr Ressourcen drauf zu verwenden, um dort wirklich ein Netzwerk zu schaffen von Willigen, die das produzierte Methanol oder den produzierten Wasserstoff abnehmen wollen. Das, denke ich, ist eine Riesensache, die das Ganze wirklich beschleunigen würde.
Wir suchen also Vorreiter.
So ungefähr. Okay.
Und welche Märchen über PTX nerven dich? Mhm. Also gibt es so richtig so Abfacker, wo du denkst, nee, das habe ich jetzt schon 1000 Mal gehört und stimmt ja überhaupt gar nicht?
Mhm. Also ich glaube, mein Lieblingsthema ist sowieso immer Wasserstoff, weil ich glaube daran, dass Wasserstoff ein super Energieträger sein wird. Es wird aber nicht die Lösung für alles sein. Und das sehen wir jetzt ganz deutlich bei der Marktkonsolidierung von Wasserstoff. Wir haben Marktteilnehmer, die mittlerweile insolvent gehen. Wir haben Technologiegeber, die insolvent gehen. Wir haben aber auch neue Unternehmen, die durch innovative Technologien wieder an den Markt kommen. Und ich glaube, wir müssen weg von dem Gedanken, dass das Wasserstoff, also sowohl in der East Energy, aber auch generell im nationalen Rahmen, dass Wasserstoff für alles helfen kann. Aber gerade die kleinen Projekte, die wir planen, gerade die, die zusammenhängend sind mit dem, was wir vor Ort haben, und gerade in die Projekte, in denen wir alle Stakeholder wirklich an Bord holen und so ein komplexes Gebilde aufbauen, wie zum Beispiel im Pommerdreck, die können meiner Meinung nach funktionieren. Also Wasserstoff wird definitiv eine Rolle spielen. Es wird halt nur nicht das Allheilmittel für alles sein.
Also Wasserstoff ist ein Teil der Lösung, okay. Mhm. Wenn es aber nicht die Lösung ist, warum bleibst du dran? Was motiviert dich an dem Thema?
Ich will es jetzt gar nicht pessimistisch sagen, aber ein bisschen Alternativlosigkeit. Ich meine das aber ganz anders. Also letztendlich, mir ist es sehr dran gelegen, oder ich habe es eingangs erwähnt, ich komme ja aus MV, mir ist es sehr dran gelegen, irgendwie unsere Natur, unser Leben zu erhalten, auch in gewissem Maße unseren Wohlstand zu erhalten. Und das schaffen wir meiner Meinung nach nur nach, wenn wir uns auf innovative Lösungen stürzen und nicht am ewig gestrigen festhängen. Das heißt also, ich sehe Deutschland als Vorreiter in solchen Innovationstechnologien. Man muss nur einfach mal den Mut zum Machen haben.
Ja, das sind schöne Worte, Paul. Ich danke dir erstmal für das Gespräch. Ich glaube, diese Gedanken, die motivieren uns und alle bei der East Energy. Und das ist der Hauptgrund, warum wir alle so gerne da arbeiten und so gerne an grünen Lösungen arbeiten. Herzlichen Dank.
Dankeschön.